Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Die Radioakademie.
Herzlich willkommen zu unserer Magazinsendung, heißt sie Gudrun Seiler. Eine neue Radioakademie erwartet Sie in diesem Monat Mai. Es geht um den Heiligen Geist in den Worten von Johannes Paul II. Hier wie gewohnt vorab ein kurzer Nachrichtenüberblick von diesem Sonntag. Papst Franziskus bleibt beharrlich bei seinen Aufrufen für eine Friedenslösung in der Ukraine und in Palästina.
No alla guerra, sì al dialogo.
Nein zum Krieg, ja zum Dialog, sagte er beim Mittagsgebet an diesem Sonntag.
Per favore, continuiamo a pregare per la martoriata Ucraina.
Bitte beten Sie weiter für die gequälte Ukraine, sie leidet zu sehr. Und auch für Palästina und Israel, dass es Frieden gibt, dass der Dialog gestärkt wird und gute Früchte trägt, so der Papst. Zudem wünschte er beim Mittagsgebet allen Gläubigen der orthodoxen und katholischen Ostkirchen, die an diesem Sonntag Auferstehung feiern, ein gesegnetes Osterfest in Frieden. Möge der auferstandene Herr alle Gemeinschaften mit Freude und Frieden erfüllen und diejenigen trösten, die in Not sind, sagte er. Ukraine. Kiews griechisch-katholischer Großerzbischof Svjatoslav Schewtschuk sieht im Kriegsleid der Ukraine Parallelen zur Kreuzigung Jesu. Heute haben wir das Gefühl, dass die Ukraine zusammen mit Christus ans Kreuz geschlagen ist, sagte er in einer Videobotschaft zum Osterfest. Die mit Rom verbundene ukrainische griechisch-katholische Kirche feiert Ostern wie die orthodoxen Christen an diesem Wochenende. Schewtschuk wünschte den Menschen in dem von Russland angegriffenen Land einen großen Glauben an den Sieg der Ukraine. Dem Großerzbischof zufolge leidet der Erlöser selbst im Körper des ukrainischen Volkes. Russland. In der orthodoxen Osternacht auf Sonntag hat sich der Moskauer Patriarch Kyrill I. erneut zum russischen Krieg gegen die Ukraine geäußert. Er rief in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau zu Gebeten für die Regierung, die Armee und alle auf, die ihr Leben bei der Verteidigung des Vaterlandes verlieren. Gott solle Russlands Grenzen beschützen, so Kyrill, denn das Land macht nach den Worten des Kirchenoberhauptes schwierige, vielleicht schicksalshafte Prüfungen durch. Und nun zu unserer Radioakademie zum Thema Heiliger Geist, Folge 1. Er ist die dritte Person der göttlichen Dreifaltigkeit, der Heilige Geist. Aber wir wissen nicht viel über ihn. In der göttlichen Dreiheit ist er der Unbekannte und vieles von dem, was man über ihn sagt, klingt schwammig und unpräzise. Zeit also, um den Heiligen Geist wieder zu entdecken und für unser geistliches Leben und Denken fruchtbar zu machen. Wir tun dies anhand von Überlegungen des heiligen Papstes Johannes Paul II., der sich 1989 in einem Ansprachezyklus bei seinen Generalaudienzen mit dem Heiligen Geist beschäftigt hat. Ausgangspunkt: Ein Blick ins Credo.
Während im apostolischen Glaubensbekenntnis die kurze Formel steht, ich glaube an den Heiligen Geist, verwendet das Niceno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis die Formulierung, ich glaube an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird und der gesprochen hat durch die Propheten.
Das Glaubensbekenntnis führt uns zurück zu den biblischen Quellen. Hier wird die Wahrheit über den Heiligen Geist im Zusammenhang mit der Offenbarung Gottes dargestellt.
Die erste Quelle, an die wir uns wenden können, ist ein Johannestext aus der Abschiedsrede Jesu am Tag vor seinem Leiden und Sterben am Kreuz. Jesus spricht vom Kommen des Heiligen Geistes in Verbindung mit seinem eigenen Weggang, indem er die Herabkunft auf die Apostel ankündigt. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Die Herabkunft des Heiligen Geistes geschieht nach der Himmelfahrt. Das Leiden und der Erlösungstod Christi bringen jetzt ihre volle Frucht. Jesus Christus, der Menschensohn, empfängt am Höhepunkt seiner messianischen Sendung vom Vater den Heiligen Geist in der Fülle, in der dieser Geist an die Apostel und an die Kirche für alle Zeiten weitergegeben werden muss.
Das ist unser erstes Ergebnis. Der Heilige Geist hat etwas zu tun mit der Erlösung, die uns Christus mit seinem Leiden und seiner Auferstehung gebracht hat. Untersuchen wir mit Johannes Paul II. Zusammen nun weiter die Worte Jesu in seiner Abschiedsrede vor seiner Passion.
Der Heilige Geist wird von Jesus bei seinen Worten im Abendmahlsaal auch als der Beistand bezeichnet. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Anstelle des Wortes Beistand benutzen viele Übersetzungen das Wort Tröster. Dies ist möglich, auch wenn es sinnvoller wäre, zum ursprünglich griechischen Ausdruck Paraklet zurückzukehren, um den vollen Sinngehalt dessen zu verstehen, was Jesus meinte, wenn er vom Heiligen Geist spricht. Das Wort stammt von Parakalein, zu Hilfe rufen. Paraklet bedeutet also Verteidiger, Anwalt, auch Mittler, der die Aufgabe des Fürsprechers übernimmt.
Und auch hier anhand dieser Wortbedeutung sehen wir, dass es eine enge Verbindung gibt zwischen dem Handeln Christi und dem des Heiligen Geistes.
Aus den Worten Jesu im Abendmahlsaal, der Vater wird euch einen anderen Beistand geben, können wir sehen, dass Christus selbst der erste Beistand ist und dass das Handeln des Heiligen Geistes dem Handeln Christi ähnlich sein wird. Jesus Christus war in der Tat der Anwalt und er bleibt es. Er hat uns von den Sünden befreit und er bewahrt uns vor der Gefahr, das Leben und das ewige Heil zu verlieren. Der Heilige Geist wird der Beistand genannt, weil er das Erlösungswerk fortsetzt, mit dem Christus uns befreit hat von der Sünde und dem ewigen Tod.
Das war ein erster Blick auf den Heiligen Geist. Jetzt richten wir unser Augenmerk auf das Alte Testament und finden auch dort Aussagen zu unserer Thematik, und zwar in den Büchern der Propheten.
Beim Propheten Joel lesen wir: Danach aber wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen. Auch über eure Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Diese Verheißungen haben ihren besonderen Ausdruck bei Ezekiel gefunden. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt,
Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein.
Papst Johannes Paul II. Ist überzeugt davon, dass Jesus bei seinen Reden über den Heiligen Geist diese Beretentexte der Propheten vor Augen hat. Aber was bedeutet der Text des Ezechiel eigentlich, wenn da von einem neuen Herzen und einem neuen Geist die Rede ist?
Das Geschenk eines neuen Herzens meint die innerste Umwandlung des Menschen, dessen Frucht ein Leben nach dem Gesetz Gottes ist, das in das menschliche Herz eingeschriebene Gesetz Gottes, aber ist der Heilige Geist selbst, die dritte göttliche Person. Der Heilige Geist, der im Menschen wirkt, schafft Anteil an der göttlichen Natur, am Leben der dreifaltigen Gottes und befähigt zu guten Werken. Die Ausgießung des Heiligen Geistes macht schließlich die Jünger zu Zeugen des Geistes. Unter seinem Beistand verkünden sie zunächst in Jerusalem das Evangelium, dann im ganzen Land und in der Welt. Unter seinem Beistand wächst die Kirche und strebt im Gang der Jahrhunderte ständig der Fülle der göttlichen Wahrheit entgegen, bis an ihr sich Gottes Worte erfüllen.
Damit haben wir einen großen Schritt getan, direkt von den Verheißungen des Alten Testaments zum Pfingsttag, an dem der Heilige Geist auf die Jünger herabkommt.
Wir alle kennen die große Verheißung und den letzten Auftrag Jesu an die Apostel vor der Himmelfahrt. Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Sie blieben nicht nur in der Stadt, sondern sie versammelten sich in Abendmahlsaal, um eine Gemeinschaft zu bilden und im Gebet zu verharren mit Maria, der Mutter Jesu, als unmittelbare Vorbereitung auf die Herabkunft des Heiligen Geistes. Die ganze Gemeinschaft bereitet sich vor und in ihr jeder Einzelne für sich persönlich. In besonders bedeutenden Augenblicken verhält sich die Kirche in ähnlicher Weise. Sie vereint sich mit jener Versammlung der Apostel im Gebet zusammen mit der Mutter Christi. So war es zum Beispiel am Anfang des Zweiten Vatikanischen Konzils. Im Übrigen geht jedes Jahr dem Hochfest von Pfingsten die Novene zum Heiligen Geist voraus.
Heiliger Geist, eine Gabe Gottes, die erbeten, die herbeigebetet werden muss, und zwar einträchtig und von allen.
In der im Gebet vereinten Gemeinschaft waren außer den Aposteln auch andere Personen anwesend, Männer und Frauen. Die Aufforderung Christi vor seiner Himmelfahrt richtete sich zwar unmittelbar an die Apostel, aber die Frauen sind in gleicher Weise wie die Männer gerufen zur Teilhabe am Reich Gottes, das Jesus verkündigt, um teilzuhaben und auch beizutragen zu seinem Wachsen unter den Menschen.
Pfingsten, das war sozusagen eine Explosion des Göttlichen, ein Urknall der Kirche. Mit dem Kommen des göttlichen Beistands beginnt der Weg der Kirche in der Geschichte.
Dennoch bleibt der dem Vater und dem Sohn wesensgleiche Heilige Geist der verborgene Gott. Im Unterschied zum göttlichen Sohn tritt er nicht sichtbar in Erscheinung. Den Heiligen Geist erkennen wir nur an den Wirkungen seines Handelns. Entscheidend für diese Erkenntnis ist das Geschehen am Pfingstfest. Pfingsten war in der jüdischen Tradition das Fest der Ernte. In der Herabkunft des Heiligen Geistes wird Pfingsten in diesem alttestamentlichen Sinn zum Fest der neuen Ernte, die Ernte im Heiligen Geist. Diese Ernte ist die Frucht des von Christus ausgesäten Samens. Darum sagt er zu seinen Aposteln: Ich habe euch gesandt zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit.
Wir sehen also den Heiligen Geist nicht, wir spüren ihn nur und wir sehen die Spuren seines Wirkens an den Menschen.
Die neue Ernte im Heiligen Geist beginnt schon am Pfingstfest selbst, mit der Bekehrung von etwa 3000 Menschen. Das Geschenk des Heiligen Geistes ist vor allem die Frucht des Opfertodes Jesu Christi, aus dessen geöffneter Seite Blut und Wasser geflossen sind. Ströme von lebendigem Wasser sind für Johannes Symbol für den Heiligen Geist, denn alle empfangen sollen, die an Christus glauben. Am Pfingstfest werden alle im Abendmahlsaal Versammelten vom Heiligen Geist erfüllt und mit ihnen die ganze Kirche.